Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Ich freue mich total, Philipp Kunze hier zu haben. Philipp Kunze ist Vice President Business Development und Sales in Europa für die Firma Next Tracker, die sich jüngst auch umbenannt hat in Next Power. Hallo Philipp.
Hallo David, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht mal in zwei Sätzen. Was genau macht ihr denn? Und das werden wir alles natürlich en Detail dann danach noch weiter besprechen. Aber so diesen ersten ein, zwei Pitch-Elevator-Sätzen, wie würdest du euch am besten beschreiben?
Wir sind der Weltmarktführer für Tracking-Systeme. Das sind ganz einfache, horizontale Nachführsysteme im Grunde genommen. Hier in Deutschland sind ja fest aufgeständerte Systeme für Solar, Großkraftwerke weit verbreitet. In anderen Ländern ist es anders. In Kalifornien, Australien, Texas, aber auch in Spanien, Rumänien inzwischen sind die allermeisten Solarkraftwerke auf Trackern gebaut, die eben die Solarmodule schon morgens in die Sonne kippen, wenn man so sagen möchte. Und das eben jede 8 Minuten machen bis zum Abend und so das Optimale rausholen.
Okay, also wenn wir jetzt durch Deutschland fahren, dann sehen wir typischerweise diese Photovoltaikanlagen entlang von Autobahnen. Und das sind ja sehr statisch aufgestellte Solarpaneele, die einen gewissen Neigungsgrad haben, in die Sonne, meistens ja Richtung Süden ja auch ausgerichtet sind. Das heißt, ihr baut eben dann diese Aufständerungsanlagen, die diese Solarmodule nachführen lassen, also mit der Sonne.
Korrekt. Das hat den Vorteil, dass sie schon von morgens früh, wenn die Sonne aufgeht, viel mehr Strom, 3 bis 4 Mal so viel Strom erzeugen wie fest aufgeständerte Anlagen. Mittags sogar ein bisschen weniger, was eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil wir mittags schon wahnsinnig viel Solarstrom haben und eben auch am Nachmittag abends wieder viel mehr Solarstrom. Und das sind eigentlich die Stunden, wo der Strom noch richtig teuer ist, wo es richtig wertvoll ist, Strom zu erzeugen, was dann auch fürs Energiesystem eigentlich sehr hilfreich ist.
Das klingt ja erstmal jetzt total logisch. Ist ja klar, die Erde dreht sich, demzufolge verändert sich auch über den Tagesverlauf der Sonnenstand. Warum hat man das nicht schon immer gemacht? Warum haben wir überhaupt diese statischen Solaranlagen, die sich nicht bewegen?
Man hat es tatsächlich schon immer gemacht in Ländern, wo es sehr viel Sonne gab. Wie schon gesagt, Kalifornien, Australien, Spanien, dort wurde von Anfang an eigentlich viel mit Tracking-Systemen gearbeitet. Bei Tracking-Systemen, die direkte Sonneneinstrahlung noch besser ausbeuten können, noch stärker multiplizieren, wenn man so möchte, als in einem Land wie Deutschland, wo einfach ein bisschen weniger direkte Sonneneinstrahlung ist. Allerdings muss man sagen, Trackinganlagen waren in der Vergangenheit auch recht teuer. Die sind deutlich günstiger geworden die letzten 3, 4, 5 Jahre, können jetzt fast mit fest aufgeständerten Anlagen mithalten, sind noch ein Schnapsal teurer, würde ich mal sagen, aber nicht mehr so viel. Und dadurch, dass eben der Strom mittags eigentlich fast nichts mehr wert ist, vor allem wenn die Sonne scheint und eben am Morgen und am Abend so viel mehr wert ist, lohnt sich das jetzt richtig, seine alten Gewohnheiten? Ich glaube, so ist es bei den meisten deutschen Projektentwicklern und auch IPPs, Stromkonzernen, hat sich das einfach so eingeschlichen, dass man halt seine Standardblocks hat, die hat man mal optimiert vor längerer Zeit, die sind einfach so und die setzt man dann in diese Felder, die man hat, ja, und macht sich gar nicht mehr viel Gedanken. Das ändert sich aber gerade.
Also es gibt also zwei Hauptfaktoren. Einerseits sinken die Materialkosten und wahrscheinlich auch Wartungskosten, weil alles, was beweglich ist, ist wahrscheinlich erstmal teurer, auch zu warten über 20 Jahre weg. Einerseits, aber eben andererseits, wie du schon sagst, hat man mit diesen aufgeständerten Systemen, verliert man im Prinzip den Energieeintrag morgens oder abends, weil man ja meistens dann Richtung Mittagssonne ausrichtet. Aber gerade morgens und abends ist der Strom sehr viel werthaltiger. Warum ist das so?
Weil wir einfach schon sehr, sehr viel Solar installiert haben, vor allem eben südausgerichtete Solaranlagen. Und das heißt, es kommt zu einem Kannibalisierungseffekt. Ja, das heißt, wir machen unseren eigenen Markt so ein bisschen kaputt, muss man einfach sagen. Das ist einfach ganz normal. Das ist auch gar keine schlechte Sache. Wir senken ja dadurch zu diesen Stunden die Strompreise. Aber weil es schon so viele fest aufgeständerte Richtung Süden orientierte Anlagen gibt, sind die Strompreise eben ab 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr bis 14 Uhr sehr niedrig und morgens, abends eben noch höher. Ja. Wie gesagt, das sind in anderen Ländern, wo mehr Trackeranlagen gibt, ist es auch schon ein bisschen anders. Ja, aber prinzipiell ist das was, wo...
Ja. Also Angebot und Nachfrage bestimmt auch hier den Markt, denn weil eben so viele Solaranlagen ja mittags schon aufgestellt sind, sinken da die Kosten, die wir gerade hören, und eben morgens und abends gibt es noch nicht so viele Anlagen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch auch ganz schön die Netze entlastet werden, weil auf einmal der Strom vielleicht ein bisschen gleichmäßiger auch in die Netze eingespeist wird. Gibt es diesen Effekt ja auch?
Absolut, absolut. Das ist was wir jetzt gerade auch beginnen mit einem Forschungsinstitut zu studieren und auch zu dokumentieren, zu bewerten, auch zu quantifizieren so ein bisschen. Das ist richtig. Also Netzanschlusspunkte, die ja auch immer knapper werden, werden effizienter genutzt. In meinen Augen, in unseren Augen, wird weniger Netzausbau benötigt, weil man eben bestimmte Stunden schon mit weniger Solarkapazität, wenn sie denn auf Trackern sitzt, füllen kann. Und die Strompreise werden zu den Stunden weiter gesenkt, was auch für die Industrie sozusagen sehr hilfreich ist.
Wenn du sagst, das war bislang so in Kalifornien oder in Ländern mit hohem Solareintrag dann üblicher, wie ist das denn heute? Also bis zu welchen südlichen oder nördlichen geografischen Regionen macht es denn jetzt schon Sinn, solche Trackeranlagen auch einzusetzen? Gibt es da irgendwo eine natürliche Grenze, die sich dann vielleicht eher in den Norden verschoben hat oder Südhalbkugel auch weiter im Süden?
Tatsächlich macht es aus meiner Sicht Sinn, alle Anlagen mit Tracking-Systemen zu bauen, es sei denn, ein Terrain ist wahnsinnig bergig. Ja? Also auch hügelige Systeme können Tracking-Anlagen inzwischen meistern. Wir haben da ein spezielles System entwickelt, was sehr, sehr gut mit Hügeln umgehen kann. Aber mein Argument wird eigentlich untermauert dadurch, dass in Ländern wie England, in Dänemark, in den baltischen Ländern, Litauen zum Beispiel, sehr viele Anlagen mit Tracking-Anlagen gebaut werden. Und die sind ja viel nördlicher als bei uns. Das heißt, eigentlich kann man nicht sagen in Deutschland, ja, es macht keinen Sinn, weil wir haben wenig Sonne. In den Ländern gibt es noch weniger Sonne, das sozusagen. Ja? Also vor allem weniger Stunden einfach. Und die haben das schon verstanden, dass man eigentlich noch stärker danach schauen muss, wann der Strom gebraucht wird, wann es noch hohe Strompreise gibt und somit mehr Wert geschaffen wird.
Du hast gerade mit so einem Halbsatz gesagt, dass eure Systeme für bestimmte Regionen auch nützlich sind. Vielleicht kannst du also ein bisschen abstrakter nochmal für uns alle erklären, welche Art der nachführenden Systeme gibt es denn? Also gibt es da auch nochmal Unterschiede jetzt innerhalb dieser Tracking-Systeme?
Ja, es gibt tatsächlich, ich würde mal sagen, 4 verschiedene Tracking-Systeme. Es gibt sozusagen die wir herstellen, die nennen sich Single Access Horizontal Track. Das sind einfach einachsige Nachführsysteme, die sehr, sehr simpel sind, wenig sich bewegende Komponenten, sehr einfach in der Wartung. Es gibt auch zweiachsige Tracker, also die wirklich sowohl von sozusagen Ost nach West die Sonne folgen, wie auch die Jahreszeiten mitverfolgen. Das heißt, steiler sich aufstellen, dann, wenn es sozusagen Winter ist und die Sonne tief steht, und flacher sind, wenn es Sommer ist. Diese zweiachsigen haben es nicht so stark durchgesetzt, weil die einfach deutlich teurer sind, für den Wind auch sehr viel stabiler gebaut werden müssen und auch in der Wartung her komplexer sind. Dann gibt es auch noch 2 andere Systeme. Ein sind einfach so ganz kleine Tracking-Systeme, die auch zweiachsig sind, aber die sehr einfach zu sozusagen viel kleiner sind. Ja. Da gibt es immer noch ein paar, die am Markt sind, aber es ist kein großer Marktanteil. Und dann gab es früher noch, du erinnerst dich vielleicht an die CSP-Anlagen, diese Trough-Systeme, ja. Die müssen wahnsinnig, das sind eigentlich auch Horizontal-Tracker, die müssen wahnsinnig präzise ausgerichtet sein, dass sie diese Spiegel, die dann wirklich in so Röhren sich befindliche Flüssigkeit aufheizen, die haben sich aber auch nicht so richtig durchgesetzt, weil einfach die ganzen Systeme auch von den Kosten her nicht so richtig ins Volumen und von den Kosten heruntergekommen sind.
CSP, Concentrated Solar Power, wir kennen ja alle diesen Effekt von der Lupe, wenn man Sonnenstrahlen einsammelt und dann konzentriert den Lichtstrahlen damit ein Feuer anfachen kann. Solche großen Anlagen, ich glaube, die einen oder anderen kennen das ja auch, gibt es ja mit riesengroßen Spiegelanlagen, die wurden ja, glaube ich, in Spanien oder auch in Nordafrika gebaut. Und das sind eben dann auch diese Nachführungssysteme. Jetzt mal eine rein praktische Frage, wie wird denn da jetzt überhaupt nachgeführt? Ich meine, die Jahreszeiten bleiben gleich, die Erde dreht sich mit der gleichen Geschwindigkeit. Das heißt, ist das ein rein mechanischer Vorgang oder ist das ein digitaler Vorgang? Wie kann man sich das jetzt genau vorstellen, wie die Geschwindigkeit dieses Trackings dann auch funktioniert und die Ausrichtung?
Genau, also es ist im Grunde genommen ein recht mechanischer Vorgang, der, wie du schon sehr gut beschrieben hast, relativ klar vorhersehbar ist. Die Sonne, man weiß eben, wo die Sonne wann im Jahr wo steht und das ist dadurch automatisiert. Man kann sagen, im Schnitt bewegt sich eine Tracking-Anlage alle 8 Minuten, also relativ häufig, aber minimal. Das sind ganz kleine Bewegungen. Und was man auch sagen muss, ist, wir haben vor circa, ich glaube, es waren 3-4 Jahren, eine Firma gekauft, die sich spezialisiert hat auf die Optimierung von der Nachführung. Man kann das nämlich nochmal deutlich besser machen, wenn man nämlich mit einer Drohne über die bereits gebaute Anlage fährt und nochmal aufnimmt, ganz genau, wie eine Anlage gebaut wurde. In der Realität sind da zwischen den Bauplänen und der wirklichen Installation immer doch Unterschiede, 15, 20 Zentimeter, manchmal mehr. Ja. Und wir erstellen mit diesem Drohnenüberflug einen digitalen Zwilling der Anlage, die wirklich 100% präzise ist. Also bis auf 1,5 Zentimeter, musst du dir vorstellen, entspricht dieser digitale Zwilling der Realität. Und diese Anlage nimmt dann auch mit noch mehr Sensoren, die in der Anlage verbaut werden, die Realität des aktuellen Wetters auf und die Realität der Anlage. Und hat dann nochmal einen Tracking-Algorithmus, der wird dann nochmal verfeinert und angepasst. Und dadurch kann man nochmal zusätzlich bis zu 4% in bestimmten Anlagen mehr Strom erzeugen. Und zwar wieder genau zu den Stunden, wo der Strom besonders viel wert ist. Also morgens wird dieser Algorithmus optimiert und abends. Und auch, und das ist für Deutschland interessant, auch wenn es nicht diffus ist. Ja, wir haben ja eben leider nicht ganz so viel direkte Sonneneinstrahlung wie jetzt in Spanien oder Kalifornien. Und manchmal ist eben einfach Wolken. Und wenn die Wolken da sind, sollte man den Tracker auch etwas anders einstellen, als wenn die Sonne wirklich voll da ist, damit er noch mehr von dem diffusen Licht aufnehmen kann. Und das kann dieses System auch darstellen und kommt so eben zu dem Mehrertrag.
Wahrscheinlich spielt da auch die Beschaffenheit des Geländes eine Rolle, weil wenn ich jetzt ein klares, flaches Gelände habe, dann ist die Nachführung möglicherweise auch einfacher zu berechnen, als wenn ich ein hügeliges Gelände habe.
Das ist sozusagen die Steilvorlage, du hast absolut recht. Ja? Dadurch, dass wir jetzt eben auch Tracker haben, die auch in hügeligen Gelände sehr gut verbaut werden können, dadurch, dass wir auch Leute haben, die die Anlagen relativ nah aneinander bauen. Ja? Man versucht normalerweise Tracking-Anlagen etwas weiter auseinander zu bauen, dass sie sich nicht so stark verschatten. Aber diese Software ist eben so, funktioniert so, dass wirklich das Optimale rausgeholt hat, egal wie hügelig das Terrain ist und egal wie nah die aneinander gebaut sind. Diese Software verhindert einfach Verschattung der Paneele und holt immer das Optimale raus.
Das Optimale rauszuholen ist ja eigentlich jetzt auch schon Indikator dafür, dass die Solarwirtschaft jetzt schon so weit fortgeschritten ist, dass aus allen möglichsten Ecken heraus Effizienzvorteile jetzt gezogen worden sind. Der Wirkungsgrad beispielsweise der Photovoltaikzelle, die Art der Aufständerung, wie wir es gerade schon besprochen haben. Du hast gesagt, mit Drohnen kann man ja nochmal bis zu 4% mehr rausholen. Das heißt ja, die Geschäftsmodelle sind schon auch sehr, sehr eng gestrickt und berechnet.
Absolut. Wobei das Interessante ist, ich war jetzt vorher bei zwei anderen Firmen, bei der BayWa Renewable Energy für viele Jahre und auch zuletzt bei Uniper einige Zeit. Und was man sieht, ist in der klassischen Projektentwicklung dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind und die Strompreise gesunken sind. Das heißt, die sogenannte PV Capture Rate, den Strompreis, den man für eine Solaranlage noch am Markt erzielen kann, der ist eben gesunken. Dadurch werden viele Projekte leider unwirtschaftlich, ja, weil eben diese Schere ist zu stark zusammengegangen, ja, und man kann nicht mehr die Returns, die IRRs erzielen, die man eigentlich braucht, um die Projekte beim Investitionskomitee durchzubringen. Deshalb lohnt sich da besonders mal, neue Layouts generell sich anzuschauen, zu schauen, ob man nicht mit anderen Technologien, mit anderen Ansätzen weiterkommt. Und das machen wir gerade tatsächlich für einige große deutsche Stromkonzerne, für einige große Entwickler, die einfach neugierig sind, sich mal was anderes anzuschauen, zum Beispiel Tracking-System. Und da sieht es dann oft deutlich besser aus.
Wie groß ist dann der Finanzierungsanteil oder die Finanzierungskosten für die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage?
Oh, das ist keine leichte Frage. Also dadurch, dass es Anlagen sind, die eben 25, 30, wir haben bei manchen Firmen mit 35 Jahren als Standard sozusagen Zyklus für das Anlagenleben gerechnet, dadurch, dass das so lang ist und man eben Anlagen auch relativ langfristig finanzieren kann, also Banken geben oft 18 Jahre und auch noch mehr Kredite für diese Anlagen, sind die Finanzierungskosten, das wären die Zinsen sozusagen für diese Kosten, inklusive der Tilgung, sind schon beträchtlich, muss man sagen. Deshalb macht es auch Sinn und deshalb finden es Banken normalerweise auch gut, wenn Projektentwickler mit soliden Firmen als Partner zusammenarbeiten, von denen sie wissen, dass sie auch in 15 Jahren noch am Markt sind und zum Beispiel Ersatzteile liefern können etc. Mhm.
Du hast ja gerade schon diese sogenannte PV-Capture-Rate angesprochen. Das sind ja, wenn diese Capture-Rate hoch ist, heißt das ja, dass man die Erträge relativ hoch haben kann, wenn man in entsprechenden Preissegmenten des aktuellen Stromhandels ja Solarenergie dann auch verkaufen kann.
Genau. Vielleicht steige ich da nochmal einen Tick tiefer ein. Also die PV-Capture-Rate ist im Grunde genommen eine Reflexion des erwarteten Strompreises in einem bestimmten Jahr oder auch jetzt aktuell. Ja, oder das reellen Strompreise, man multipliziert im Grunde genommen den PV-Ertrag, der jede Stunde des Jahres unterschiedlich ist. Also in der Nacht ist er null, mittags an einem Tag im Mai ist er irgendwie ganz viel, ganz hoch. Ja. den multipliziert man mit dem erwarteten Strom und kriegt dadurch sozusagen den Solarwert. Und den vergleicht man dann mit der sogenannten Baseload, mit dem, ja, wenn ein Kraftwerk einfach durchläuft, ja, irgendwie. Und dadurch ergibt sich dann entweder ein Preis, ganz klar, also eine 40 Euro die Megawattstunde zum Beispiel, oder man schaut sich auch oft an, man setzt sozusagen die PV Capture Rate ins Verhältnis zur Baseload, zum Baseload-Preis, ja. Und dann ist eben die PV Capture Rate, weil es eben in der PV-Branche genauso ist es ähnlich mit Wind, aber eben noch nicht ganz so stark, weil Kannibalisierung gibt, ist die eben ein kleinerer Teil dieser Baseload. Aber was wichtig ist, oft verkauft man den Strom ja über PPAs und
Power Purchase Agreements, das sind direkt ausgehandelte Verträge mit Stromannehmern.
Absolut, ganz genau. Und die orientieren sich sehr, sehr stark an dieser PV Capture Rate. Oft wollen die Stromabnehmer dann noch ein bisschen einen geringeren Preis, um einfach einen Vorteil zu haben, dass sie sich langfristig committen, 10 Jahre zum Beispiel, dass sie 10 Jahre so einen Strom abnehmen. Dadurch, dass diese Preise immer etwas niedriger liegen, versucht man aber eigentlich nie 100% des Stroms aus einer Solaranlage über ein PPA zu verkaufen, sondern typischerweise verkauft man 70% über ein PPA und 30% verkauft man offen am Markt. Ja. Am Markt direkt kann man einfach stündlich an den aktuellen Preisen partizipieren, die eben oft da ein bisschen höher sind. Aber vielleicht steigen wir da gerade auch schon ein bisschen zu tief ein, ich weiß nicht.
Ja, ich glaube, da sollen wir jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht jetzt unterfordern an der Stelle, weil wir wollen ja auch so ein bisschen herausarbeiten, warum jetzt gerade auch diese Tracker-Systeme so interessant sind, anders als diese eben fix aufgestellten Anlagen. Jetzt mal für Deutschland. Ihr seid in Deutschland ja auch tätig, ein Land, wo man bislang noch nicht so viele Tracker-Systeme auch findet. Wie viel höhere Erträge kann man denn aus Tracker-Systemen im Vergleich zu den fix aufgestellten Anlagen erwarten?
Sehr gute Frage. Das hängt natürlich davon ab, wo die Anlage in Deutschland liegt. Es gibt ertragreiche, sonnenreichere Regionen in Deutschland. Es gibt etwas weniger sonnenreiche. Unsere Einschätzung ist, dass man zwischen 12 und knapp 20% mehr ertragen kann mit einem Track, also wirklich mehr Megawattstunden erzielen kann. Mit unserer Anlage, mit dieser speziellen Software, wo man eben nochmal mehr Strom rausholen kann, würden wir sagen, sind es so zwischen 15, 16 bis 22, 23% Mehrwert. Also Entschuldigung, nicht Mehrwert, sondern mehr Megawattstunden. Und wenn man es dann tatsächlich im Mehrwert mal rechnet, wir haben das eben für eine Anlage in Süddeutschland, die jetzt tendenziell da am oberen Ende des Spektrums lag, mal gemacht. Da sind unsere Ergebnisse für letztes Jahr 2024, wo wir uns am wirklichen Strompreis, der tatsächlich Stunde für Stunde letztes Jahr geherrscht hat, orientiert haben. Da sind knapp 34% Mehrwert rausgekommen. Ja, also ein erstaunlicher Mehrertrag.
Das heißt, eigentlich könntet ihr jetzt einen Durchmarsch machen in Deutschland, wenn dieser Mehrertrag da ist, diese Mehrwerte geschaffen werden. Oder gibt es da bestimmte Dinge, die euch da noch aufhalten im deutschen Markt?
Genau, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe das natürlich. Was hält uns aktuell noch auf? Auf der einen Seite ist es so ein bisschen so eine gewisse Behäbigkeit. Viele Firmen haben einfach eben schon immer bestimmte Layouts gemacht, sich immer mit fest aufgeständerten Systemen, die nach Süden orientiert waren, entwickelt, Projekte entwickelt. Ja, und die natürlich jetzt dazu, davon zu überzeugen, einen neuen Ansatz zu wählen mit Trackern zu entwickeln, das braucht schon ein bisschen Arbeit. Dann muss man auch sagen, die Behörden, viele Projekte sind natürlich so genehmigt mit fest aufgeständerten Systemen. Manche Behörden sind da sehr flexibel. Im Grunde genommen braucht man ja weniger Rammungen. Ja, man verbaut weniger Metall eigentlich als bei fest aufgeständerten Systemen. Also eigentlich sollte es für die Umwelt sogar freundlicher sein. Man lässt auch noch ein bisschen größeren Teil der Landschaft frei sozusagen, um diese Verschattung zu minimieren. Also eigentlich sollte es von Behördenseite her relativ, sollte man da auf offene Ohren treffen. Das ist oft der Fall, ist unser Eindruck, aber es kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht der Fall sein oder beziehungsweise manche Entwickler sind da einfach auch noch ein bisschen vorsichtig, weil sie sagen, oh Gott, ich werde da jetzt nicht was schon im Prozess ist, irgendwie anpassen. Ja. Und ich glaube, der letzte Schritt ist dann auch noch eben die Stromabnehmer beziehungsweise die Banken. Die haben eben bisher auch noch nicht so viele Tracking-Systeme gesehen. Das heißt, denen muss man auch auf diesen Mehrwert nochmal kommunizieren und sagen, hey Leute, das ist eigentlich für euch eine richtig gute Sache. Tatsächlich in den PV-Capture-Rates, die es nämlich auch für Deutschland für Tracking-Systeme gibt, spiegelt sich das schon seit Jahren wieder. Die sind seit Jahren schon 8, 9, 10% höher als die für PV-fest aufgestempelte Systeme. Trotzdem haben das bisher noch nicht so wahnsinnig viele Entwickler genutzt.
Also eigentlich eine Frage der Visibilität, des Transparenzmachen. Habt ihr denn schon Anlagen in Deutschland stehen?
Interessanterweise haben unsere Chefs, Dan Sugar und Howard Wenger, als sie mit Powerlight noch unterwegs waren, das war wirklich vor 20 Jahren exakt, haben sie eine der allerersten großen Anlagen in Deutschland, das war damals sogar weltweit die allergrößte Anlage, eine 10-Megawatt-Anlage, die haben sie in Deutschland gebaut mit dem damaligen Powerlight-Tracker. Also es gibt eine Tracking-Anlage, die schon seit 20 Jahren dort in Betrieb war. Die steht in der Nähe von Würzburg in der Gegend. Also es sind eigentlich, wenn man genau ist, sind das drei Projekte, die sozusagen als eins deklariert wurden. Ist leicht unterschiedliche Standorte, aber es steht dort. Aber wir sind jetzt gerade dabei, mit einzelnen deutschen Entwicklern wieder erste Demo-Anlagen zu bauen. Die zeigen, also Demo-Anlagen, das sind schon mittelgroße Projekte, ja, um zu zeigen, was macht wirklich Sinn. Ich glaube, das Interesse ist da und jetzt geht es eben darum, die Leute wirklich vollends zu überzeugen, dieses Konzept ins Feld zu bringen und dann wirklich immer mehr Großanlage aufzubauen. Wir haben in Griechenland sind wir gerade dabei, eine 550 Megawatt Anlage gemeinsam mit dem griechischen Stromkonzern PPCR, also Public Power Corporation, vergleichbar mit RWE. Dort ist eines der größten Projekte in Europa überhaupt, die mit unseren Trackern dort gebaut wurden und wird jetzt gerade Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres ans Netz komplett gehen.
In Deutschland haben wir ja so ein bisschen die Diskussion, dass wir in Teilen zu wenige Netzkapazitäten haben, um den erneuerbaren Energienstrom auch wirklich zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu bringen, zur Industrie zu bringen. Da könnte ich mir vorstellen, dass ihr da jetzt auch wirklich bei den Netzbetreibern in der Politik, in der Öffentlichkeit, aber auch letztlich auch bei den Banken und Kunden auch in offene Arme lauft, weil ihr sagt, ihr könnt damit so ein bisschen diese Netzengpässe dann auch vermeiden.
Ganz genau. Wir hatten gerade eine sehr interessante Diskussion über das Mittagessen mit einem sehr bekannten Professor hier, der die Bundesregierung auch berät und genau zu diesem Thema forscht und sich sehr, sehr gut auskennt. Und ich glaube, es ist tatsächlich möglich. Also mit allen Leuten, mit denen wir sprechen, die sagen, ja, macht eigentlich Sinn, wenn man sozusagen über denselben Netzanschluss mehr Megawattstunden einspeist, wenn man weniger Spitzen erzeugt zu den Mittagsstunden. Der Tracker, dadurch, dass er mittags um 12 Uhr flach sitzt und eben nicht aufgeständert nach Süden orientiert ist, erzeugt er da tatsächlich etwas weniger Strom, was in der aktuellen Situation einen deutlichen Vorteil bringt und eigentlich eben noch Netzkosten, Netzinvestitionen spart, ja. Reduziert.
Aktuell ist ja auch gerade viel Gerede von den großen Speicheranlagen, die in der Projektierung sind und auch diese sollen natürlich die Netze entlasten. Welchen Effekt gibt es eigentlich mit der Kopplung von Großspeicheranlagen mit eben nachgeführten PV-Anlagen, wie ihr sie habt, im Vergleich zu PV-Anlagen gekoppelt mit Batterien, wo die PV-Anlagen festgeständert sind?
Absolut. Also man muss, glaube ich, vielleicht kurz einmal unterscheiden, momentan dieser Tsunami an Speicher Bewerbungen, die es ja gerade gibt, über den viel geschrieben wird, das sind ja vor allem Ein- und Zwei-Stunden-Systeme, die im Grunde genommen im Systemdienstleistungsbereich aktiv werden, eben diese berüchtigten Ancillary Services Dienstleistungen bieten und in diesen Märkten spielen. Ja. Die werden meistens, in den allermeisten Fällen, nicht gekoppelt mit Solar. Ja. Jetzt geht es eigentlich erst los in Deutschland, dass Entwickler und auch Stromkonzerne Solaranlagen gemeinsam mit Batteriespeichern entwickeln. Und das macht man dann aus zwei Gründen. Auf der einen Seite versucht man, einen Netzanschluss optimal zu nutzen, ja, denn Netzkapazitäten werden immer knapper, überhaupt einen Netzanschluss zu bekommen. Und man versucht von vornherein, den Solarstrom im Grunde genommen in seiner Nutzung zu verschieben. Eben den Solarstrom nicht mittags um 12, wenn er erzeugt wird, sondern eben abends um 19, 20 Uhr, wenn die Strompreise richtig hoch sind, ihn dann zu nutzen. Ja. Heißt aber nicht, dass der Speicher deshalb nicht trotzdem auch am Markt aktiv ist. Ja. Der ist nicht nur für die Solaranlage aktiv, der zieht sich schon auch vom Netzstrom, wenn er günstig ist, wenn es überflüssigen Strom gibt und speichert ihn dann aus, aber er nutzt eben auch den Strom der Solaranlage. Und das war auch ein interessanter Teil der Diskussion mit dem Professor. Der meinte nämlich, man müsste entweder Batterien und Solar bauen oder direkt Tracker bauen. Kann man schon so sehen, ja. Ich glaube, Tracker sind vielleicht, sagen wir mal, die einfache Form der Speicherung. Zumindest kriegt man in diesen Schulterstunden, ja, frühmorgens und am frühen Abend oder späten Nachmittag direkt mehr Strom raus im Vergleich zu einer fest aufgeständerten Anlage und braucht gar keinen Speicher. Allerdings muss ich ganz klar sagen, in meinen Augen, wir müssen ja ein bisschen langfristiger denken. Wenn man jetzt anfängt, Projekte zu entwickeln, werden die ja nicht in 9 Monaten realisiert, sondern die brauchen ja 2, 4, 5 Jahre, bis sie realisiert werden. Und ich glaube, da ist es schon sehr hilfreich, auch wieder in Märkte zu schauen, die einfach schon ein bisschen weiter sind. Und da zitiere ich auch wieder mal Kalifornien, aber eben auch Texas oder Australien. da werden eben Solaranlagen nur noch mit Speichersystemen gebaut. Wir hatten letzten Mittwoch Analyst Day, da komme ich vielleicht gleich wegen eines anderen Themas nochmal drauf. Da hat der ehemalige Chef des Arizona Power Corporation, also dem Stromanbieter von Arizona, der inzwischen auf unserem Board sitzt, gesagt, es werden eigentlich seit 5 Jahren in Arizona keine einzige Solaranlage mehr ohne Speicher gebaut. Ich glaube auch hier, insbesondere wenn man Strom erzeugt, um Speicher für viele Stunden, 4, 5, 6 Stunden zu speichern, haben Tracking-Anlagen auch in Deutschland einen deutlichen Vorteil gegenüber fest aufgeständerten Anlagen, weil man im Grunde genommen den Netzanschluss etwas kleiner dimensionieren kann und diese vielen Stunden, die ein Tracker Strom erzeugt, direkt in den Speicher einspeichern kann und hat dann auch am Abend länger Strom.
Den Analyst Day hast du gerade selber schon kurz angesprochen. Im Vorgespräch hast du erwähnt, ihr habt den zum Anlass genommen, euch von Next Tracker zu Next Power umzubenennen. Wie kommt es dazu?
Genau, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Wir haben in der Vergangenheit eigentlich nur Tracking-Systeme angeboten. So hat sich die Firma gegründet und daher lag der Name Next Tracker, war eine offensichtliche Namenswahl. Wir haben in der letzten Zeit einige interessante Firmen akquiriert. Roboterfirmen, die Reinigungsroboter herstellen. Diese Softwarefirma, die zum Beispiel diese Tracking-Optimierung nochmal macht. Wir haben eine Firma akquiriert vor einiger Zeit, die Stahlrahmen herstellt für Module, damit es weniger Micro-Cracks gibt und ähnliches. Und werden von unseren Kunden, das ist eine Entwicklung, die vor allem in den USA stattfindet, ich bin sehr gespannt, wie sich das hier in Europa entwickelt, gebeten, tatsächlich mehr Produkte zu verkaufen. Ja, dass einfach die EPCs, die Baufirmen, die Generalunternehmer aus einer Hand mehr Komponenten kaufen können, sich absolut auf die Qualität dieser Komponenten verlassen können, auch auf die Lieferketten der Komponenten. Und deshalb haben wir uns Next Power genannt, um einfach dem Gedanken Rechnung zu tragen, dass wir mehr im System der Energieerzeugung in Zukunft liefern können als nur den Tracker.
Philipp, du bist ja ein Veteran der Solarindustrie. Wir beide kennen uns ja auch schon seit, ich würde es mal behaupten, auch schon seit bestimmt 20 Jahren und haben uns in den verschiedensten Rollen kennengelernt, haben auch mal näher zusammengearbeitet. Jetzt kennst du sehr viel Historie aus der Solarindustrie, der Solarmarktentwicklung. Gleichzeitig stehst du natürlich mitten im Leben und schaust auch nach vorne. Wo glaubst du, geht die Entwicklung jetzt noch hin? Und was brauchen wir denn jetzt noch, damit wir tatsächlich einen noch größeren Durchbruch, den wir nicht ohnehin ja auch schon haben, der Solarenergie erbringen können?
Das ist eine sehr spannende Frage. Tatsächlich stehen wir, glaube ich, an einem Scheidepunkt, an dem manche Märkte schon etwas weiter sind, andere Märkte noch nicht so weit. Wenn ich mich jetzt mal auf Deutschland beziehe, ist, glaube ich, tatsächlich eine Sache ganz, ganz wichtig, dass wir einen stabilen regulatorischen Rahmen brauchen, der die nächsten 5, eigentlich 10, 15 Jahre hält, der wirklich nach vorne schaut. Ja. Da spielen Energiespeicher eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also einfach ein Rahmen, dass Speicher schnell ans Netz gehen können. Ein Rahmen, dass Speicher schnell umgesetzt werden können, schnell gebaut werden können. Aber es ist wichtig, dass nicht wieder dieselben Fehler gemacht werden wie schon in der Vergangenheit, dass man an die nächsten 2 Jahre denkt, wo vielleicht viele 1- und 2-Stunden Speichersysteme gebaut werden, die eben in diesen Netzdienstleistungsbereich reingehen, sondern dass man so einen Rahmen gleich weiterdenkt von Anfang an und eben Richtung Solarspeicher-Kombianlage, diese sogenannten Co-Location-Anlagen mitplant und denen auch ermöglicht, ans Netz zu gehen. Denn so wie wir gesehen haben, sind letztes Jahr, glaube ich, alleine die Speicherkosten zwischen 30% und 40% runtergegangen. Und so wie die Wettbewerber in China sich gegenseitig versuchen, in die Schranken zu weisen, bin ich überzeugt, dass auch in den nächsten Jahren, genau wie wir es ja im Solarbereich, im Modulbereich auch erlebt haben, war es dann nicht plötzlich so, dass die Kostendegression komplett zum Stehen gekommen ist, sondern sind wir weitergegangen. Ja, ich habe mir das nochmal überlegt vor unserem Gespräch heute. 2008 war, glaube ich, der Höhepunkt der Solarmodulkosten bei 3,80 Euro pro Watt. Heute zahlt man irgendwie 9 Cent für ein Panel. Ja, also diesen Faktor kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn dasselbe bei den Batterien passiert, ist das für Solar, aber natürlich auch für Wind unglaublich gut. Denn das heißt, man kann in erneuerbare Energien, Strom aus erneuerbaren Energien, nicht nur 1 Stunde, 2 Stunden oder 4 Stunden speichern, sondern auch 6, 8, 10, möglicherweise 12, 24 Stunden speichern und dadurch einen ganz, ganz großen Anteil des Stroms, der heute immer noch aus Gaskraftwerken oder Kohlekraftwerken erzielt wird, gewonnen wird, mit erneuerbaren Energien abdecken.
Was heißt das denn jetzt konkret, Philipp? Also was sind so die direkten, konkreten Wünsche, die du jetzt Richtung Politik, vielleicht Industrieökosystem hast? Was muss jetzt wirklich ganz konkret erfolgen?
Eine schnelle Anpassung, eine pragmatische Anpassung des regulatorischen Rahmens habe ich ja schon genannt. Ich glaube, auch da ist es wichtig, jetzt nicht gleich wieder so ein bisschen deutsche Perfektionismus irgendwie reinzugehen, sondern einfach mal schnell ein solides System in den Markt setzen und dann Möglichkeiten zu lassen, anzupassen. Aber es ist auch nicht nur die Regulatorik. Ich glaube, wir als Industrie müssen uns auch so ein bisschen an die Nase fassen und müssen jetzt ganz schnell aufholen und eben selber mehr Projekte mit Batterien in die Planung geben, in die Umsetzung geben und eben auch offen sein für neue Gedanken. Wir müssen uns am Bedarf des Marktes orientieren, in meinen Augen, und dann verschiedene Dinge ausprobieren. Und dann die Dinge, die wirklich sinnvoll sind, die Mehrwert schaffen, auch umsetzen. Und das ist ein Appell an die Projektentwickler, an die Stromkonzerne, aber genauso an die Banken, an die unabhängigen Ingenieursfirmen, die Gutachten schreiben.
Und dass das gelingen wird, daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Denn ich habe ja gerade schon gesagt, wie lange wir uns kennen. Ich habe dich immer als unglaublich enthusiastischen Vordenker der Solarindustrie kennengelernt. Und genauso wirst du es ja auch entsprechend adressieren im Ökosystem, in der Politik, in der Öffentlichkeit, bei den potenziellen Abnehmern. Philipp, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg hier in Europa.
Vielen Dank für die Einladung, David. Und danke für das gute Gespräch.
Zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.